Der Schabbat, das kostbarste Geschenk aus Gottes Schatzkammer, so sagt es Rabbi Heschel. Und eben war hier gut Dynamik im Raum, als ihr euch darüber ausgetauscht habt, was eure Erfahrungen damit waren. Das Mini-Schabbat-Set, bei den einen, vielleicht habt ihr schon gute Erfahrungen damit gemacht, das ausprobiert. Bei den anderen liegt es noch eingepackt auf den Haufen, wo auch die Papiere sind und alle To-Do-Punkte, die man so alles erledigen sollte, müsste. Vielleicht ist das gerade bei dir so der Punkt. Vielleicht hast du aber auch erlebt, du hast es dir vorgenommen, bewusst in dieser Woche dem Schabbat Raum zu geben und hast gemerkt, irgendwie hat das nicht so geklappt mit der Ruhe. Irgendwie ging das nicht. Vielleicht hast du gedacht, vielleicht habe ich das verlernt, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Oder diese Woche, die war besonders voll und du sagst, ja, nächste Woche, da wird alles besser. Da werde ich Zeit haben, da wird keine Aufgaben vor mir liegen, da wird es schaffen. Es ist manchmal so schwierig, zur Ruhe zu kommen, weil wir immer irgendwas haben, noch irgendwas, was anliegt, irgendwas ist. Und das geht uns allen, glaube ich, so. Und das ist nicht nur eine Sache, mit der du ein Problem hast, sondern ich glaube, alle, und das auch schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. 1000 Jahre ungefähr vor Jesus schreibt der Prediger, in 1. Prediger 1, Vers 8, das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Wir leben mit einem Hunger, der nie ganz aufhört. Und das kann man manchmal als Neugier und Interesse so deklarieren und beschreiben, aber manchmal ist es auch, und wir merken, es ist so eine ganz tiefe Rastlosigkeit in uns. Und in unserer Kultur, die hat es immer mehr perfektioniert, daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Werbung, die versucht, diese Rastlosigkeit, die in uns, zu Geld zu machen. Und deswegen leben wir jeden Tag, wenn wir unterwegs sind, mit offenen Augen rumlaufen oder digital unterwegs sind, ganz viel Werbungen pro Tag. Und dann gibt es so hohe Zahlen, die sagen, jeder Mensch erlebt am Tag 2.000 bis 4.000 Werbungen, an denen er vorbeiläuft, die das Ziel haben, eine einzige Aufgabe, diese Werbung, uns das Gefühl zu vermitteln, dass wir irgendwie unzufrieden sind oder ein bisschen unzufrieden, dass da gar nicht mehr viel fehlt. Nur noch mal ein bisschen mehr etwas, ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr diese Klamotten, mehr Quadratmeter, mehr Erlebnisse, mehr. Das noch und dann wäre man glücklich. Das fehlt irgendwie noch. Und so werden wir jeden Tag bombardiert von Tausenden dieser Botschaften, die auch uns einprassen. John Mark Comer, letztes Mal schon zitiert, nächste Woche wird er wieder zitiert, der schreibt dazu: Der Schabbat ist eine Art zu sagen, genug. Dinge zu kaufen ist nicht immer schlecht, aber die meisten von uns haben mehr als genug, um ein reiches, zufriedenes Leben zu führen. Und bei manchen höre ich das, manche denken es im Herzen, bei manchen ist es so, ist es wirklich gerade nicht genug. Das gibt es auch. Aber mich hat das irgendwie sehr angesprochen. Und diese Frage, wie können wir zur Ruhe kommen? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, in diesem Mini-Schabbat-Set sind zwei Kerzen drin, zwei Geschichten. Zwei Kerzen, die am Beginn des Schabbats freitags angezündet werden und die stehen für zwei Überlieferungen der Gebote in der Bibel. Das Schabbat-Gebot wird unterschiedlich begründet in den 10 Geboten. Die erste Kerze steht für 2. Mose 20, Gedenke des Schabbats. Die Begründung, die hatten wir letzte Woche, ist in der Schöpfungsordnung. Gott ruhte am 7. Tag. Der Mensch, der seinen ersten Tag so völlig erlebt, ist ein Geschenk, ist ein Ruhetag. Er hat nichts geleistet. Das, was dahinter steht, ist viel dieser Rhythmus. Und heute geht es ein bisschen mehr um die zweite Kerze. Die steht für 5. Mose 5. Dort heißt, halte den Schabbat. Und das ist eine völlig andere Begründung. Und ich lese uns diesen Text vor. Den Schabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie dir der Herr dein Gott geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Schabbat des Herrn, deines Gottes. Du sollst keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel und all dein Vieh. Auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Auf das dein Knecht und deine Magd ruhen, gleich wie du. Und jetzt, denn du sollst daran gedenken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat, mit mächtiger Hand, mit ausgestreckten Armen. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Schabbat halten sollst. Ein anderer Schwerpunkt, nicht die Schöpfung, sondern Ägypten, die Erinnerung daran, Knecht gewesen zu sein, Sklave gewesen zu sein. Letzte Woche Rhythmus und heute geht es um Widerstand. Wie war das Leben damals in Ägypten? Wird in der Bibel, 2. Buch Mose, viel beschrieben, wie die Umstände waren. Ich finde, zwei Verse fassen es sehr kompakt zusammen, wie es den Israeliten in Ägypten ging, wie ihr Leben als Knechte aussah. 2. Mose 5, Vers 13. Die Aufseher trieben sie unerbittert an. Ihr müsst jeden Tag genauso viele Ziegeln herstellen wie zuvor, als es noch Stroh gab. Und sie schlugen die israelitischen Vorarbeiter, die sie eingesetzt hat, und schrien sie an: Warum habt ihr gestern und heute euer Soll an Ziegeln nicht erfüllt? Ja, man könnte jetzt eine Definition von Knecht sein und Sklave davon abarbeiten. Also es gibt jemand, der Aufseher ist, der darüber steht. Es ist unerbittlich, es geht jeden Tag, sie schlugen, sie schrien, es ist Druck. Das ist die Situation, die sie erlebt haben in Ägypten. Kein freier Tag, kein Genug. Sie erleben, dass der gleiche Arbeitsdruck immer noch da ist, das, was sie liefern müssen, obwohl sie weniger Material bekommen. Und als Sklave ist eine ganz einfache Rechnung: Dein Wert hängt von den Ziegeln ab, die du pro Tag produzierst. Und ein Sklave ist damals eine Ware. Er zählt nur, solange er produziert. Und die Bauwerke von dem, was sie produziert haben, lassen sich heute immer noch bewundern. Oder man kann daran sehen, was für eine Ungerechtigkeit damals geherrscht hat. Und in diese Welt, wo Gott sie rausführt, sagt er: Ihr seid da raus, ihr habt einen neuen König, ihr dürft jetzt aufhören damit. Jede Woche einmal aufhören. Es ist etwas Neues. Und nicht nur ihr, sondern auch eure Söhne, Töchter, Knechte, Magd. Und ich finde auch, wie die Tiere hier aufgezählt: Rinder, Esel und alles Vieh. Daran wird erinnert. Auch daran, weil sie geflohen sind in ein anderes Land und diese Tendenz irgendwie ist, egal was man erlebt hat, dass auch was man Schlimmes erlebt hat, dass man das irgendwie anderen Menschen zufügt. Diese Tendenz gibt es. Und da diese Aussage: Erinnere ich daran, du warst mal Sklave, behandel die Sklaven besser, die du hast zu dieser Zeit. Und auch sie haben es verdient, einen Tag frei zu haben. Und das war damals, heute irgendwie auch ein bisschen erschreckend, immer noch mit den Sklaven und Knechten. Aber damals war es so ein Riesensprung nach vorne, dass die Rechte bekommen haben. Aber ich will den Fokus bei uns lassen. Wie sieht es bei uns aus? Wer von euch ist in der Ziegelproduktion tätig? Oder wer war das mal? Wer hat den Titel Knecht gehabt? Sklave. Wer von euch war mal Praktikant? Die Frage, die dahinter ist, ist irgendwie, wie viel Arbeit, und die ist so grundsätzlich und die ist so aktuell: Wie viel Arbeit ist gut für uns? Was ist ein guter Rahmen? Wie viele Stunden, wie viele Tage Arbeit? Und jetzt eine Frage an euch: Wer von euch hat es noch erlebt, dass er Samstag zur Schule gegangen ist? Mal bitte die Hand heben. Wow. Ich dachte, das wäre Jahrzehnte her, aber ich habe gelesen, das ist bis in die 90er vertreten war. Also das ist jetzt nicht so viele. Ich dachte, das wäre irgendwie ganz, ganz lange her. Aber ich habe hier auch Jüngere gesehen, die Hand gehoben haben. Alles gut. Genau du bist persönlich damit gemeint. Die Erfindung einer 5-Tage-Woche, die ist super frisch noch. Irgendwie so die Anfänge, wo man das so sehen kann, wohl bei Henry Ford, Automobilbranche, 5-Tage-Woche eingeführt, so ungefähr vor 100 Jahren wohl, was man findet. Der Gedanke dahinter war nicht, den Arbeitern gut zu tun, sondern dass sie mehr Zeit haben, um Geld auszugeben und von Werbung bespielt zu werden. Aber das ist immer ein anderer Hintergrund. Und dann, bis sich das dann durchsetzt in die verschiedenen Branchen, hier waren es, glaube ich, die Steinkohlebergbauer 1956, so habe ich es gelesen, in Deutschland. Und dann breitet sich das irgendwie aus. Und heute, 5-Tage-Woche ist für die meisten ein absoluter Standard. Und es ist vielleicht eher die Frage 4-Tage-Woche. Obwohl es gab Forscher, die diesen Trend so gesehen haben, als die Waschmaschine raus, Geschirrspülmaschine, war so die Hoffnung, wir müssen bald gar nicht mehr arbeiten, nur noch 16 Stunden die Woche oder 20. Und so gab es viele, die diese Hoffnung hatten. Und so, vor kurzem gab es auch so eine Phase, wo ich den Eindruck hatte, durch KI, dass wir alle nicht mehr arbeiten müssen. Jetzt habe ich den Eindruck, jetzt switcht das komplett in die andere Richtung. Ich werde hier keinen Vortrag über Arbeitsstunden oder so halten, da bin ich nicht der Experte drin. Aber was man sehen kann, wenn man weltweit schaut und geschichtlich schaut, dass wir gerade an einem Punkt sind, geschichtlich, der nicht schlecht ist, den wir haben. Und vielleicht kann man auf andere Länder jetzt schielen und wir schielen immer ganz nach oben, nach Skandinavien, wie schön dort alles ist an dieser Stelle. Aber es gibt auch Länder, wo es extra Wörter dafür gibt, wie im Japanischen, sich beruflich zu Tode zu arbeiten. Karo, Shi, hundertprozentig falsch ausgesprochen, der Tod durch Überarbeitung. Und wir haben in Deutschland, soweit ich weiß, noch nicht so ein Fachwort. Vielleicht spricht das für uns, dass wir das noch nicht haben, vielleicht kommt es noch. Aber egal, ob du wie vor 150 Jahren so eine 70- bis 80-Stunden-Woche hast und dich freust, wenn es nur mal eine 70-Stunden-Woche ist, oder du irgendwie lebst mit einer 15-Stunden-Woche oder 20-Stunden-Woche, es bleibt die Frage, wie kommen wir zur Ruhe? Wo sind diese Orte, wo wir wirklich abschalten können, auftanken können, wo wir diesen Vorgeschmack des Himmels, des Schabbats und Vorgeschmack des Paradieses schon irgendwie schmecken können? Und irgendwie hat die Situation sich heute geändert. In der Arbeitswelt in Deutschland, soweit ich das beobachte, werden Peitschen nicht mehr eingesetzt und Vorarbeiter, die so schlagen. Und trotzdem sind diese Zwänge irgendwie noch da und Menschen erleben das. Vielleicht sind es mehr innere Zwänge auch, die da sind, aber die mit äußeren Zwängen zusammenhängen. Und ihr wusstet, in dieser Predigt werde ich nochmal einen Rabbi zitieren und ich werde ihn, glaube ich, auch nächste Woche nochmal zitieren. Mein Lieblingsrabbi, der etwas zum Thema Schabbat geschrieben hat, Abraham Heschel, schreibt dazu, innere Freiheit hängt davon ab, dass man unabhängig von der Herrschaft der Dinge und von der Herrschaft der Menschen ist. Es gibt viele, die ein hohes Maß an politischer und gesellschaftlicher Freiheit erreicht haben, aber nur sehr wenige gibt es, die nicht an die Dinge versklavt sind. So beschreibt er es vor einigen Dingen. Und vielleicht für dich persönlich so die Frage, so Versklavung, vielleicht ist es weit her, aber so die Herrschaft der Dinge oder die Herrschaft der Menschen, wo erlebst du da mehr Druck gerade? Und ich kenne Menschen und jeder von uns kennt die, die einen gleich so in den Sinn kommen, wenn es daran geht, die Versklavung an Dinge, wo es der Lebensstandard ist, wo es das Auto ist, wo es Kredite, wo es finanzielle Verpflichtungen sind und es so ein Erleben ist, ich bin versklavt wegen dieser einen Sache. Und die 10 Gebote, die atmen eine Luft, die handeln von Freiheit. Das ist das große Thema vom Schabbat, von den 10 Geboten. Und die 10 Gebote beginnen damit, dass er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei geführt hat. So beginnen die 10 Gebote, die äußere Freiheit. Und dann am Ende das letzte Gebot, du sollst nicht begehren. Darum geht es um diese innere Freiheit, die man verteidigen muss, die man erlangen möchte, die man immer wieder, was immer wieder zentral ist. In der hebräischen Bibel ist es so, dass wenn sie geschrieben wurde, man hat noch nicht Dinge fett markiert oder unterstrichen. Wenn man das machen wollte und sagen wollte, das ist jetzt besonders wichtig, dann hat man eine andere Form gewählt. Man hat etwas wiederholt, um zu sagen, ich unterstreiche das. Und das gibt es an ganz vielen Stellen in der Bibel, wo etwas wiederholt wird, wo gesagt wird, das ist besonders wichtig. Und so ist das Besondere bei den 10 Geboten, beim letzten Gebot, dass es wiederholt wird. Du sollst nicht begehren, du sollst nicht begehren, wird hier aufgezeigt, weil es so wichtig ist, weil es dieser Gedanke ist von der Freiheit erleben, du bist genug, es ist genug. Ein ruhender Mensch ist ein freier Mensch. Und ein Mensch, der nicht aufhören kann, ist ein Sklave, egal wie gut sein Gehalt ist. Und darum ist zu ruhen, ist das auch so etwas Radikales, was wir hier lesen. Es ist ein Akt des Widerstandes. Es ist ein Akt des Widerstandes. Es ist eine Kampfansage gegen den Pharao, jetzt mal symbolisch, der von außen mit der Peitsche ist oder die Peitsche in uns, die sagt, es ist nie genug. Aber zu sagen, nein, es ist jetzt genug. Es ist genug gearbeitet. Arbeit ist gut. Und manche wünschen sich von euch, dass ich darüber eine Predigtreihe halte. Und vielleicht kommt das auch. Aber es geht hier darum, Arbeit ist nicht unser Gott. Und irgendwann zu sagen, es ist genug gekauft, es ist genug auf die Wunschzettel geschrieben, es ist genug gescrollt, es ist genug verglichen, es ist genug. Und genau das ist der Schabbat. Ja, es gibt noch E-Mails, es gibt noch Erwartungen, To-Do-Listen, die werden immer kommen. Und jemand hat mal beschrieben, wie so ein Bild, wie wenn du am Meer sitzt und das sind die Wellen, die immer wieder hin und her dir entgegenkommen. Immer wieder kommt Neues. Und dann zu sagen, stopp, bis hierher. Zu sagen, nein, ich brauche nicht mehr Stunden, ich brauche nicht mehr das perfekte Zuhause, die perfekte Figur, die perfekten Noten. Sondern einzugestehen, der Pharao in dieser Geschichte ein bisschen makaber, der ist eigentlich am Grund des Meeres. Eigentlich bist du frei, es ist vorbei. Und ich liebe diese Worte von Rabbi Heschel, ich liebe diese Bibeltexte und gleichzeitig merke ich, wie schwer es ist, das zu erleben und das zu erfahren und da reinzuwachsen. Und deswegen finde ich es herausfordernd und gleichzeitig so hilfreich, dass wir uns Zeit nehmen, für dieses Thema ins Gespräch zu kommen, wie eben und beim Kirchenkaffee und in den Kleingruppen und wo man das trifft, sich auszutauschen, wie entdeckt man das, wie bedeutet das? Und ich möchte auf einen Schwerpunkt beim Schabbat eingehen, der so ein bisschen praktischer ist, weil wir beobachten, die Ruhe, die fällt nicht einfach vom Himmel so runter. Weil wenn ihr den Eindruck habt, irgendwie das hat gar nicht geklappt mit dem Schabbat, dann ist es oft so, sagen viele, hängt das gar nicht am Schabbat direkt, sondern es ist der Tag davor, es ist die Vorbereitung, die wohl nicht gut war und die dann den Alltag, der Alltag hat dann den Schabbat sozusagen aufgefressen. Im Judentum gibt es ein extra Wort für diesen Tag vor den Schabbat und das ist der Rüsttag. Und das, in der Bibel lesen wir das zum Beispiel in Markus 15, Vers 42, da heißt es, es war der Rüsttag, der Tag vor dem Schabbat. Also ein Tag vor den Schabbat, wo man sich Zeit nimmt, sich vorbereitet darauf, dem Raum zu geben. Und die Tochter von Abraham Heschel, Susanne Heschel, die hat das in dem Vorwort zu diesem Buch mal so beschrieben. Die Vorbereitung des heiligen Tags, das sagte mein Vater oft, ist so bedeutsam wie der Tag selbst. Dem irgendwie Raum zu geben, zu kochen, aufzuräumen, die Kerzen rauszuholen, Vorfreude zu entwickeln. Und Heschel beschreibt es so plastisch, wie er ja beschreibt, andere Religionen bauen Heiligtümer aus Stein. Und er sagt, hat dieses Bild so geprägt, den Schabbat ein Tempel zu bauen. Und er sagt, der Schabbat kommt zu uns, aber wir müssen diejenigen sein, die diesen Schabbat eine Kathedrale gestalten. Eine Kathedrale aus Zeit, weil niemand ist zufällig gestolpert und auf einmal war eine Kathedrale da, sondern es ist etwas, was wir bauen mit unserem Leben, eine Kultur, die wir entwickeln, immer wieder zu schauen, einen Schabbat zu entwickeln, wo wir sagen, ja, da hat Gott Raum, da hat Gottes Perspektive für mein Leben Raum zum Auftanken. Ein Rüsttag ist die Baustelle dieser Kathedrale. Und das lesen wir auch schon in der Wüste, als das Volk Israel unterwegs war. Dort heißt es, morgen ist der Ruhetag, der heilige Schabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt und was ihr kochen wollt, das kocht. Und was aber übrig ist, das legt beiseite. Die Anweisung zu sagen, den Tag davor sich vorzubereiten, mehr zu sammeln, um dann gerüstet zu sein, wenn der Schabbat da ist, um versorgt zu sein. Und ich weiß nicht, es ist ja Urlaubszeit und manche von euch verreisen vielleicht für ein paar Tage nach außen und ich weiß nicht, wie es euch dann geht. Das ist dann auch so eine Phase, wo man nochmal viel organisiert, schaut, dass vielleicht der Joghurt aus dem Kühlschrank rausgeräumt wird oder aufgegessen wird. Es ist der Moment, wo man schaut, okay, das passiert mit meinen Blumen, mit den Nachbarn Kontakt aufnehmen und das alles vorbereitet. Und man macht das vorher, um dann im Urlaub in Ruhe sein zu können und nicht denken muss, oh, alle meine Pflanzen sind jetzt eine Wüste, alle sind gestorben, sondern man bereitet sich darauf vor. Und ja, es klingt irgendwie wieder wie mehr Arbeit, aber vielleicht ist es eine Sache, wo du Lust hast, das diese Woche auszuprobieren, die Woche, die kommt, mal so einen Mini-Rüsttag zu machen. Vielleicht nicht einen ganzen Tag, ich glaube, das haben die wenigsten, aber vielleicht 2 Stunden am Tag davor, sich auf den Schabbat vorzubereiten, einzukaufen, Essen vorzubereiten, zu sagen, diese 2 E-Mails, die beschreibe ich noch, um dann das aus dem Kopf wegzuhaben, aber dann noch vielleicht das Gerät auszumachen, lautlos zu stellen, es komplett auszumachen. Vielleicht ist es aber auch dran, für eine konkrete Sache Nein zu sagen. Und man kann zu 10 Sachen Nein sagen, aber bei einer Sache zu gucken, okay, was ist in meinem Leben das, was mir diese Schabbat-Freude, was raubt sie mir, was nimmt mir die Kraft, was nimmt es weg? Ist es Handy, sind es Mails, ist es Shopping, sind es Haushaltsprojekte? Und sich bei dem Kerzen anzünden zu sagen, Gott, danke, dass du mich versorgst und ich gebe dir das hin. Und ja, irgendwie, es klingt der Schabbat irgendwie so einfach und gleichzeitig so kompliziert. Und ich wiederhole das nochmal, es geht nicht darum, sich irgendwelche extra Punkte im Himmel zu verdienen. Es geht darum, dieses Geschenk, diese Ruhe, was Gott jedem Menschen gibt und sogar den Esel, für den Esel hat er das gedacht, einen Tag zum Auftanken, dieses Geschenk zu verteidigen und zu entpacken. Weil der Pharao von außen und in uns, der sagt immer, mehr Ziegel, übersetzt es für das, was dich antreibt oder wo Leute dich versuchen, von außen anzutreiben. Und es ist die Einladung Gottes, das, was wir letzte Woche im Abendmahl gefeiert haben, das, was über allem steht, was Jesus sagt, es ist vollbracht, es ist genug. Und das feiern wir im Abendmahl. Und das ist gut, dass wir das feiern. Und das dürfen wir aber auch einen ganzen Tag mehr entdecken und schmecken in der Woche. Ein Tag, es ist vollbracht, es ist genug. Und wo wir den Schabbat leben, da hat das eine Ausstrahlkraft auf unsere gesamte Woche. Und das wünsche ich dir für die Woche, die kommt, dass du das mehr entdecken darfst, dieses Geschenk, was Gott dir gibt. Amen.